Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11 und ich freue mich natürlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mit mir in den digitalen Kaninchenbau Cybersecurity einsteigt. Im Großen und Ganzen geht es heute um ein Thema, das uns alle betrifft, aber das im weitesten ziemlich verborgen ist. Und zwar geht es um die Sicherheit von kritischen Infrastrukturen wie Trinkwassersystemen, Energieversorgung, Produktionsanlagen. Und ja, angesichts der zunehmenden Cyberangriffe wird auf diese Bereiche auch eben die sogenannte OT-Sicherheit, also die Sicherheit von Betriebstechnologien, immer wichtiger. Meine heutige Gästin ist Sarah Flux. Sie ist eine echte Expertin auf diesem Gebiet. Ihre Doktorarbeit hat den Titel Cybersecurity Decision Diagrams und Sarah hat sich damit da in ihrer Dissertation intensiv mit der zunehmenden Komplexität unserer technologischen Systeme und deren Auswirkungen auf die Cybersecurity auseinandergesetzt. Und ja, inzwischen ist sie auch im Cyber Resilience Act Team der EU-Kommission und ich freue mich wahnsinnig, dass Sarah heute hier ist. Und ja, Sarah, bevor wir in das Thema einsteigen, stell dich doch kurz vor.
Ja, hast du ja eigentlich schon. Also danke dafür. Ich bin von Haus aus Automatisierungstechnikerin, habe mal Automatisierungsingenieur, eigentlich erst Maschinenbau und dann Automatisierungstechnik studiert, komme also aus der Ingenieurwelt. Und dementsprechend ist mein Einstieg in die Security auch einer über diese Ingenieurwelt gewesen, was ja eher unüblich ist, aber dann war es naheliegend, sich mit dem Thema OT-Security, wobei es den Begriff damals so noch gar nicht gab. Das war dann eher ICS-Security, Industrial Control Systems, aber ist auch egal. Es meinte im Prinzip die Security von Systemen, die eben nicht nur Daten schubsen, sondern was Reales in der echten Welt steuern. Das war damals ein Thema, da bin ich dann direkt eingestiegen und mittlerweile bin ich CTO bei der Admiritia, die sich auch genau darauf spezialisieren. Das ist eine Beratungsfirma und ein Produkt launchen wir gerade und mit dem Thema sind wir treu geblieben. Zur EU-Kommission, man muss kurz dazu sagen, ich bin im CIA-Expert-Team der EU-Kommission, also nicht in dem Team, das den CIA schreibt, sondern in so einem Expertengremium, das die Kommission da noch mitberät.
Also du bist in beratender Tätigkeit für die EU-Kommission sozusagen tätig. Genau.
Allerdings in my personal capacity heißt das so schön, also unabhängig von meinem Arbeitgeber, sondern tatsächlich im Interesse der Allgemeinheit.
Ja, aber das ist doch toll. Also wie gesagt, ich verfolge ja deine Beiträge und deine Posts immer fleißig auf LinkedIn und ich finde das Thema OT-Sicherheit beziehungsweise, wie du es ja genannt hast, die ICS, also Industrial Control System Security, wie es ehemals betitelt wurde, ja auch total spannend, weil das ist ja tatsächlich was, worauf wir einfach immer vertrauen, dass es funktioniert, dass wir tagtäglich die Produkte, die wir nutzen, auch geliefert bekommen und dass natürlich auch, wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dass da sauberes Wasser rauskommt, dass da nichts passiert und dass gerade diese ganze Betriebstechnologie spielt ja besonders in kritischen Infrastrukturen eine große Rolle. Also vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mir sozusagen Rede und Antwort stehst. Ich habe im November vergangenen Jahres, also im November 2024, habe ich einen Artikel gelesen, in dem ging es um die Trinkwasserversorgung in den USA. Und zwar in einer Untersuchung der US-Umweltbehörde zeigte sich, dass über 300, glaube ich, Trinkwassersysteme in den USA, die etwa 100 Millionen Menschen versorgen, was ja schon eine relativ große Anzahl ist, anfällig für Cyberangriffe sind. Die haben also analysiert, die Systeme, die haben, glaube ich, 75.000 IP-Adressen und 14.400 Domains untersucht, also auch die gesamte Infrastruktur für die Wassergewinnung, die Aufbereitung, die Speicherung und auch die Verteilung. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, an dem du vielleicht mal erklären kannst, was OT-Sicherheit überhaupt bedeutet und warum sie so entscheidend ist, gerade in solchen kritischen Bereichen wie beispielsweise der Trinkwasserversorgung.
Ich gehe gleich auf diesen Bericht kurz ein, aber um nicht deine eigentliche Message zu zerschießen, fangen wir erstmal an damit, was eigentlich OT ist. Also ich glaube, du hast es eigentlich super zusammengefasst. Auch das, was ich immer spannend daran fand, das sind diese ganzen Systeme, die im Hintergrund laufen, die man gar nicht so richtig mitbekommt, dass sie da sind und die aber wirklich zumindest wenn es die OT ist, die kritischen Infrastrukturen eigentlich, wirklich Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Ja.
Sind also Stromversorgung, Energieversorgung und so weiter. OT ist, der Begriff kommt daher, also der Begriff OT, den gibt es eigentlich nur, um ihn abgrenzen zu können von der normalen IT. Also IT Information Technology und OT Operational Technology, also alles, was irgendwie dafür da ist, um etwas, man könnte kurz sagen, etwas im echten Leben, in der physischen Welt zu steuern. Also IT schubst virtuelle Daten durch die Welt, OT steuert wirklich physisch Prozesse. Das kann sein eben ein Klärwerk oder das kann sein, man pumpt Wasserversorgung durch die Gegend. Das können elektrische Relays sein für die Stromversorgung. Oder das müssen auch keine kritischen Infrastrukturen sein. Es kann auch schlicht und ergreifend Produktion sein. Also ein Roboter, der ein Auto zusammenbaut oder ein Ventil, das in der Chemieanlage dafür sorgt, dass eben die richtigen Chemikalien zudosiert werden oder dass irgendwas warm oder kalt macht, ein Heizstab oder sowas, der gesteuert wird. Also im Prinzip Steuerung, die wirklich etwas mithilfe von Sensorik und Aktorik wird vielleicht was im echten Leben bewegen. Und dann eben der ganze Kram, der da dran hängt. Das ist die Leitsysteme und so weiter. Da sind dann auch irgendwie den Grenzen zu IT fließend, weil auch Leitsysteme sind am Ende oft Windows-Server oder manchmal Linux oder irgendwas embedded. Aber es ist natürlich auch eine Art von IT im weitesten Sinne, aber sie ist irgendwie anders. Und deswegen gibt es diesen Begriff der OT, den, glaube ich, Gartner irgendwann mal eingeführt hat, um sagen zu können, diese komische andere IT. Und das ist ganz grob das, was sich hinter OT versteckt.
Prima.
Wo waren wir? Genau, der Artikel.
Genau, ja, ich wollte wissen quasi, du hast ja jetzt wirklich sehr schön und sehr bildlich dargestellt, was OT-Sicherheit oder OT überhaupt bedeutet. Und das Beispiel, was ich aufgerufen habe, da ging es um die Wasserversorgung, was ja wirklich essentiell ist. Weil zugegebenermaßen, wenn ich zu Hause den Wasserhahn aufmache, denke ich nicht unbedingt daran, dass mein Wasserversorger sozusagen auf dieser Ebene einen Cyberangriff erlebt, weil natürlich weiß ich, wer mein Wasserversorger ist und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eben über Phishing-Kampagnen, CEO-Fraud und ich weiß nicht wie die ganzen IT-Cyberangriffe sozusagen am Ende des Tages zutage gefördert werden bei einem Wasserversorger. Aber zumindest würde ich vermuten, dass sie eher so im IT-Bereich liegen und nicht im OT-Bereich. Und es gibt aber ja natürlich, gerade in diesen Trinkwassersystemen, und das hat mir der Artikel so ein bisschen klar gemacht, auch ganz viele Schnittstellen, wo eben die Infrastruktur OT-mäßig gesteuert wird, aber ganz, ganz arg gefährdet ist, dass da eben entsprechend bei der Wassergewinnung oder bei der Aufbereitung oder der Wasserspeicherung oder der Verteilung irgendwas schieflaufen kann und dass eben Angreifer dies auf die kritische Infrastruktur abgesehen haben, weil sie eben, du hast es gesagt, für die Gesellschaft ein tragendes Element darstellen, dass es da eben zu Gefahren kommt. Und das würde ich mir einfach gerne nochmal von dir erklären lassen.
Ja, also das ist ganz interessant. Gerade solche Reports oder Studien, wie du es auch genannt hast, die gibt es natürlich viele, in denen dann erstmal steht, das klingt erstmal schlimm. Wir haben hier unsere OT-Systeme und da sind ganz viele Schwachstellen drin. Jetzt musst du das ein bisschen differenzieren, weil diese Schwachstellen, nur weil so ein System eine Schwachstelle hat, aus IT-Sicht heißt es doch nicht, dass man damit was Schlimmes anstellen kann. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Angriffe auf OT-Systeme sind eher Kollateralschäden von Angriffen auf IT-Systeme. Das ist am Ende egal, weil wenn die Auswirkung da ist, ist sie da. Aber in den allermeisten Fällen, und das ist auch das, was an solche Artikel, muss man immer so ein bisschen einordnen, passiert nicht direkt was in der OT selbst. Also es gibt ganz, ganz viele Meldungen von, hier ist was passiert und da war was. Und es hätte ganz viel passieren können. Und der letzte Satz ist in der Regel, aber die Wasserversorgung war nicht betroffen. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht, die Ingenieure, die sich um diese Wasserversorgung kümmern und da die Automatisierung machen, die haben jetzt auch nicht hinterm Mond gelebt die letzten 30 Jahre. Und obwohl da, und das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, obwohl aus IT-Perspektive, die Systeme sind wirklich alt, da sind wirklich viele Schwachstellen drin, die erfüllen wirklich viele Security Best Practices nicht. Da ist wirklich viel, was hypothetisch passieren könnte, aber de facto passiert nicht so viel, weil es dann eben doch so ist, dass da eben schon viel zusammenkommen müssen, damit da jetzt wirklich mal so ein Worst-Case-Szenario eintreten würde. Wasserversorgung wäre ja der Worst-Case, okay, es kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn, das muss man erstmal hinkriegen, weil da muss man das Wasser ja wegkriegen, physikalisch. Aber der andere Worst-Case, über den viel gesprochen wird, ist zum Beispiel, da ist irgendwelche Chemikalien im Trinkwasser, da ist zu viel Chlor reindosiert worden, das ist vergiftet. Das ist nicht ganz unrealistisch, aber das ist natürlich etwas, das so Trinkwasserversorger sehr auf dem Schirm haben. Da sitzen Leute 24/7 in Leitwarten, gucken, wenn Werte rot werden, dann können die gegensteuern. Es ist auch beim Wasser nicht so, dass sowas dann innerhalb von Sekunden passiert. Ja, wenn ich jetzt eine Dosierpumpe aufmache und da kommt eine Chemikalie rein, dann dauert das, bis der Wert über eine bestimmte Schwelle ist. Das ist so und das macht es alles, weil da eben diese realen physischen Prozesse dranhängen, auch nicht ganz einfach da einzugreifen. Trotzdem, das kann ich verstehen. Es ist natürlich irgendwie gruselig, wenn man, und Fälle gibt es auch, man sich per Teamviewer oder sonst was auf diese Anlagen schalten kann und theoretisch etwas tun könnte.
Ja, ja.
Bislang ist es toi, toi, toi meistens bei diesem Theoretischen geblieben, weil es dann eben doch nicht so einfach ist, weil es dann doch auch Schutzmechanismen gibt und weil man oft viel Schabernack anstellen kann. Aber die wirklich harten Auswirkungen, die herbeizuführen, ist echt nicht so einfach. Das muss man erstmal auch ein bisschen zur Beruhigung sagen. Ja, das heißt nicht, es ist nicht wichtig, das heißt auch nicht, die Schwachstellen sind nicht da, die sind alle da. Ja. Aber es ist nicht so, als müssten wir jetzt, wäre es total einfach und jedes Script-Kiddy könnte jetzt mal eben unsere Trinkwasserversorgung nahelegen. Also.
Ja, das glaube ich am Ende des Tages auch nicht. Vor allen Dingen ist, glaube ich, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch eine Herausforderung, wirklich erstens in diese Bereiche reinzukommen und dann eben auch diese Bereiche so zu manipulieren, dass tatsächlich ein entsprechender Schaden entsteht. Ich bin jetzt auch nicht so die Freundin, immer so mit der Angst der Menschen irgendwie zu spielen. Und das ist ja gerade auch im Bereich Cybersicherheit ist ja auch oft so dieses Thema, ja, manche Sachen werden groß gemacht, obwohl sie vielleicht gar nicht so groß sein müssten. Und ich finde es halt eben spannend, weil das ja im Grunde mitgedacht werden muss. Wenn ich jetzt beispielsweise mir die Unternehmenssicherheit bei dem ein oder anderen Unternehmen anschaue, dann muss ich eben auch in der Lage sein, nicht nur die Cybersicherheit mitzudenken, wenn ich jetzt beispielsweise an Risikomanagement denke oder an eben ein Sicherheitskonzept für ein Unternehmen, sondern dass eben auch nicht nur IT-Sicherheit, sondern eben auch OT-Sicherheit mitgedacht wird. Und zwar, wie du schon sagtest, OT ist oft auch ein Kollateralschaden von IT-Sicherheitsvorfällen. Und am Ende des Tages ist es ja egal, wer oder was dafür verantwortlich ist, dass im Grunde Dinge ausfallen, nicht funktionieren oder eben bestimmte Dinge lahmgelegt werden. Ich finde das eben sehr, sehr spannend, weil das eben auch oft in der Erfahrung, die ich gemacht habe oder auch in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, ich hatte ja auch schon mal Rudolf Preuß hier bei mir im Podcast zu Gast, da haben wir auch über die Thema OT-Sicherheit gesprochen und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dass halt eben auch die IT Experten mit den OT-Experten sprechen, sich austauschen und gucken, okay, wie können wir das denn gemeinsam auf einen Nenner bringen? Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Dinge sicherer werden? Und wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass eben eine sogenannte Cyberresilienz auf allen Ebenen entsteht?
Ja, es ist vor allem auch hanebüchen ineffizient, das nicht zu tun, weil dadurch, dass die OT ist so nah an dieser echten Welt, an den echten Prozessen. Und ich habe gerade schon gesagt, da gibt es oft so ein bisschen mystische Meldungen, Hilfe, ganz viele Schwachstellen. Und das stimmt ja auch, die sind alle da. Aber solange ich nicht über diese Auswirkungen der echten Welt spreche, sind die alle erstmal irrelevant. Also beziehungsweise ich kann die gar nicht einschätzen. Und um wirklich einschätzen zu können, was wirklich passieren kann und was davon wirklich schlimm ist oder nicht schlimm ist und was ich wirklich tun muss, um die Systeme resilient zu bekommen, dafür brauche ich das Wissen über die Anlage, in dem Fall dann eben zum Beispiel das Wasserwerk oder die Pumpen oder das Klärwerk. Und ich brauche das Wissen über die Systeme, die das Ganze automatisieren, nämlich die OT. Wenn ich das nicht habe, also kann ich eigentlich gar keine Risikoanalyse machen. Ich kann eigentlich gar kein Risiko abschätzen, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich die Auswirkungen sind. Und solange ich das nicht machen kann, ist meine einzige Möglichkeit, einfach alles zu machen, was man als Security Best Practices gibt. Und dafür hat kein Mensch die Ressourcen.
Ja, das stimmt.
Das geht nicht. Das heißt, solange ich dieses Wissen der Ingenieure da nicht reinbringe, kann ich eigentlich nur vollkommen ineffizient mit der Gießkanne Security machen.
Jetzt stelle ich mir ja immer so ein bisschen, wenn ich jetzt beispielsweise an die Trinkwasserversorgung denke und wenn ich da mir so ein Worst-Case-Science-Fiction-Mission-Impossible-Szenario vorstelle, dann könnte es ja auch durchaus sein, dass jemand beispielsweise, meines Wissens gibt es ja immer Sensoren, die auch so ein bisschen prüfen, wie ist die Qualität oder beziehungsweise welche gibt es Schadstoffe beispielsweise im Trinkwasser? Weil das Trinkwasser ist ja zumindest in Deutschland fast aus jeder Leitung genießbar. Und
du würdest lachen, eine Art von solchen Sensoren sind Fische. Also es gibt tatsächlich Klärwerke, also Trinkwasseraufbereitungsanlagen, die haben an einer Stelle als Probe Fische da drin schwimmen. Weil wenn die Kiloben schwimmen, ist das der erste Indikator dafür, dass das nicht stimmt.
Ja, das ist das Security es, ja. As its best, würde ich sagen.
Gibt es, ja. Fische kann man auch nicht hacken, das ist super.
Fische kann man auch nicht hacken. Ja, das stimmt. Aber ich meine, da werden ja solche Szenarien aufgemacht, dass irgendwer irgendein Mittel in dieses Wasser reinschüttet, das Wasser vergiftet in Anführungsstrichen und dann müssen ja die Sensoren dafür gehackt werden, damit sie eben nicht mehr in der Lage sind, das zu testen und so weiter und so fort. Das ist ja ein relativ komplexes und aufwendiges Unterfangen. Gibt's denn, bevor wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema in diesem Kontext kommen, würde ich gerne wissen, hast du in der Praxis schon mal irgendeinen Vorfall miterlebt oder hast du ein Beispiel, wo du sagst, ja, da wurde es mal kritischer als nur ein Bericht, der darüber spricht, wie schlimm es hätte werden können?
Es gibt die Vorfälle. Ich habe durchaus auch schon ein paar Incident-Response-Einsätze hinter mir in solchen Fällen. 99% der Incident-Response-Einsätze sind Ransomware.
Mhm.
Das bedeutet, dass da halt ein Verschlüsselungstrojaner oder eine andere Software Daten verschlüsselt und man dann eben Presseschreiben bekommt.
Ja.
Und die richten sich natürlich meistens erstmal, die gehen übers Internet, das heißt, es geht erstmal in die IT. Genau. Und wenn man Pech hat, schwappt das halt ins OT-Netzwerk über und dann ist da auch was verschlüsselt. Kritische Fälle daran sind dann oft eher gewesen, dass zum Beispiel, das ist ein Beispiel ein paar Jahre her bei einem Maschinenbauer, das Problem eher darin lag, dass man gar nicht mal, dass alles verschlüsselt war, aber dass man sich nicht sicher sein konnte, was jetzt noch kontaminiert ist, was nicht. Und man entscheiden musste, okay, wie viel setze ich jetzt neu auf? Mhm. Und jetzt ist es so, dass eigentlich so ein OT-System neu aufzusetzen, die sind ja relativ statisch, die ändern sich nicht ständig. Das ist in der Theorie nicht so schlimm, aber da kommen
ja
sehr
ganz
praktische
andere Lebenszyklen.
Probleme rein. Genau, das praktische Problem ist dann, okay, aber der SPS-Code, die Logik dieser Steuerung, die liegt nur bei meinem Integrator, bei meinem Hersteller und den gibt's schon lange nicht mehr. Das heißt, mal eben neue aufsetzen, nicht so einfach, ja, wie man sich das vorstellt. Und dann sind solche Dinge, sind dann eher die Probleme, das ist dann ein Kollateralschaden aus Kollateralschadens, das ist wirklich ein Nebeneffekt, kann aber auch dazu führen, dass man eine Weile nicht produzieren kann. Und deswegen sage ich am Ende immer, ja, es gibt wirklich, wirklich, wirklich wenig Vorfälle, wo man wirklich so direkt so einen Hackerangriff hat, wie man das aus dem Fernsehen kennt oder jetzt auch ein paar Mal gehört hat, dass da wirklich was lahmgelegt wird, gezielt von einem Hacker, der das so macht. Das sind da meistens wirklich in der Regel irgendwelche russischen Hackergruppen, die es auf die Ukraine abgesehen haben.
Ja,
da gibt es so Fälle.
Ja.
Und natürlich Stuxnet, der berühmten Vorfall im Iran. Aber ansonsten ist es häufig so, dass das gar nicht der Fall ist, dass es eher so diese unspektakulären Dinge sind, wo die Leute versucht haben, einfach mal zu gucken, wo man am einfachsten reinkommt. Manchmal kommt man halt leider in den OT-Kram einfach rein und dass dann da was indirekt betroffen ist. Oder vor einem Jahr in Kolonie, ja, ist wahrscheinlich schon länger her als ein Jahr, drei Jahre, egal,
Kolonie
Pipeline-Sache in den USA, wo auch diese Bilder um die Welt gingen von Menschen, die in Plastiktüten Benzin abgefüllt haben und sowas, war, glaube ich, auch fake, aber ist egal. Es war Benzinknappheit, also eine wirkliche spürbare Auswirkung.
Ja, ja.
Aber das war ja auch gar nicht deswegen, weil jetzt wirklich ein OT-System gehackt worden wäre, sondern weil das Abrechnungssystem nicht mehr funktioniert hat. Und wenn nichts abgerechnet werden kann, kann man nichts aus. Also ganz weit weg von OT, aber am Ende hat trotzdem das physische Ausliefern nicht funktioniert. Und deswegen sage ich immer, es ist aber eigentlich egal.
Ja.
Es ist eigentlich wurscht, ob ich da, klar, aus fachlicher Sicht interessiert mich das natürlich. Und es ist auch spannend, wenn man direkt in Systeme eingreift. Und das geht theoretisch auch. Aber das Unternehmen lahmzulegen, dafür gibt es meistens einfachere Wege. Ein anderes gelagerter Fall ist noch das ganze Thema hybride Kriegsführung. Wo man dann wirklich mit Staaten und so weiter zu tun hat, die ein Interesse daran haben, kritische Infrastrukturen lahmzulegen, um eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung zu machen. Weil klar, kein Strom mehr ist jetzt nicht unbedingt ein Stimmungsaufheller.
Nee, wir haben hier bei uns in dem Stadtteil, in dem ich wohne, gab es im Winter oder jetzt kürzlich auch, hat der Oberbürgermeister ein Hochhaus mit, ich weiß nicht, wie viele Parteien da drin wohnen, aber einen großen Wohnkomplex besucht und da ist wochenlang die Heizung ausgefallen.
Heizung ist noch fieser, oh ja, genau.
Ja, und das ist auch eine ehemalige Kollegin von mir, die in Offenbach in einem großen Wohnkomplex wohnt, die hat auch gesagt, sie hatte im Winter vor Weihnachten 3 Wochen keine Heizung. Und das ist natürlich für den einen oder anderen, der noch einen alten Elektroradiator oder ein Heißluftgebläse irgendwo rumstehen hat, vielleicht jetzt nicht ganz so die Tragödie. Dann halte ich mich lange auf der Arbeit auf, gehe dann noch in Sport, treffe dann noch
Schwimmbad,
meine Freunde, lade mich bei Freunden ein und so. Ja, also man findet ja schon Möglichkeiten. Aber wie du gesagt hast, es wird ja dann kritisch, wenn innerhalb der kritischen Infrastrukturen Dinge passieren, die sich direkt auf uns auswirken. Und sei es jetzt Benzin-Hamsterkäufe in den USA nach diesem Vorfall bei Colonial Pipeline, ist es natürlich auch ein Interesse von bestimmten staatlich unterstützten Hackergruppen, genau das auszulösen. Weil am Ende des Tages kann das ja vielleicht vor einer Wahl oder vor irgendeinem anderen Ereignis auch das Zünglein an der Waage sein. Und das ist ja hinreichend bekannt, wie diese Gruppen da unterwegs sind, wie lange die auch im Netz lägen.
Ganz klar erklärt, dass die sagen, das auch einfach eiskalt so durchexerzieren und sagen, die Vulkanfiles, die gelegt wurden vor letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Ich glaube, ja.
Wo man wirklich einfach mal so einen Einblick hatte, wie das auch einfach ingenieurmäßig geplant wird. Also das sind die Punkte, an denen könnte man was machen, da könnte man angreifen, das würde besonders stören. Und das sind gar nicht immer die ganz großen Szenarien. Mhm. Das sind ja immer diese ganz kleinen Nadelstiche. Ja, und man sagt, okay, und da ist jetzt wieder was. Also ähnlich wie es bei Terror auch ist, ne? So kleine Nadelstiche, da ist wieder was passiert und da, man fühlt sich nicht sicher, man hat das Gefühl, das kann ausfallen, man schafft Unzufriedenheit. Ja. Und wenn man wirklich die harte Zerstörung will, das ist auch immer die Erkenntnis den Menschen, die sich viel mehr als ich zum Thema hybride Kriegsführung befassen, dann ist es immer noch einfacher, es einfach physisch kaputt zu machen. Dann ist immer noch, if you want a lot of black smoke, then die Bombe ist immer noch das Beste.
Genau.
Aber darum geht's halt nicht immer nur. Also in Zeiten von Fake News und Wahlbeeinflussung und so weiter sind eben diese kleinen Dinge durchaus auch welche. Das heißt, es muss gar nicht immer die Riesenauswirkung sein, das große Blackout. Ja. So kleinere Dinge dann einfach erstmal doof sind, also Wasserversorgung, das ist zum Beispiel auch total schwer großflächig.
Ja, weil sehr oft dezentral organisiert ist.
Kommunal organisiert, sehr abgrenzte Bereiche. Allein schon die Natur des Wassers in Abgrenzung zu Strom ist nicht so, dass man es mal eben in Sekunden auf ganz viele Kilometer ausdehnen kann, wenn da was passiert. Das hat eine gewisse Fließgeschwindigkeit. Ja. Aber auch solche kleineren Vorfälle, die vielleicht erstmal nicht schlimm sind, die sind dann trotzdem erstmal destabilisierend.
Jetzt würde ich gerne nochmal, weil du ja eben auch quasi die EU-Kommission zu dem Thema berätst und da in der Cyber Resilience Act Expertengruppe mit Rat und Tat zur Seite steht, würde ich gerne nochmal zum Abschluss unserer Folge nochmal auf den Cyber Resilience Act einkommen. Also diese Regulierung hat ja für viele Unternehmen in Deutschland auch hinreichend Folgen, würde ich mal sagen. Und was genau verbirgt sich denn dahinter und worauf müssen denn Unternehmen jetzt besonders achten, wenn sie sich mit dem Cyber Resilience Act beschäftigen? Und ein großes Stichwort im Rahmen dieser Regulierung ist ja auch das Konzept Cyber Security by Design. Das würde eine ganz eigene Podcast-Folge sozusagen hergeben. Vielleicht muss ich das mal planen, weil ich es total spannend finde. Wie kriegt man die ganzen günstigen IoT-Gerätehersteller dazu, Security by Design einzuführen? Aber das, wie gesagt, würde den Rahmen unserer Folge hier sprengen. Aber vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen da mit reinnehmen.
Ja, genau. Ja, gerne. Das CRA bringt im Prinzip, was wir an Regulierung im Moment in Europa schon haben, auf eine nächste Stufe. Im Moment ist es so, das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, kritische Infrastrukturen, die sind ja als einziges, ein bisschen Ausnahmen, schon Security reguliert in der EU und auch in vielen anderen Ländern der Welt. Nachvollziehbarerweise, weil man auch gesagt hat, die ganzen Szenarien, die wir gerade besprochen haben, das ist wichtig, da müssen wir was gegen tun, ist auch staatliche Aufgabe. Deswegen gibt es diese Regulierung. Und bei dieser bisherigen Regulierung ist immer eine bestimmte Dienstleistung im Fokus. Also das Wasser muss noch da sein, die Stromversorgung muss gewährleistet sein und so weiter. Und der CRA nimmt jetzt nicht diese Betreiber von kritischen Infrastrukturen in den Fokus, sondern die Hersteller, die zum Beispiel diesen Betreibern Komponenten liefern. Mhm. Also zum Beispiel die Hersteller, die Sensoren, die Leitsysteme, die aber auch ganz normale Office-IT,
Steuerung
und so weiter liefern, in den Fokus. Und zwar auch nicht nur für kritische Infrastruktur, sondern einfach alle. Also ich glaube, das Spektakuläre am CRA ist Nummer eins, dass es wirklich das erste Mal ist, auch weltweit ziemlich einzigartig, dass Hersteller in den Fokus rücken und dann eben das Thema Security by Design. Man packt quasi einen Schritt früher an. Man sagt nicht nur, pass auf, am Ende muss die Dienstleistung dabei rauskommen, sondern auch die Komponenten, die ihr dafür verwendet, die sollen inhärent schon möglichst sicher sein. Mhm. Es ist ein riesen Geltungsbereich. Im Prinzip alles, was irgendwie Digitales irgendwie kommunizieren kann, das ist eigentlich alles. Also wenn man sich so auf seinem Schreibtisch umschaut, ist das ungefähr alles, was da so draufsteht, fällt irgendwie darunter.
Ja.
Außer jetzt vielleicht der Stiftehalter, der nicht. Was auch weltweit relativ einzigartig macht, ist, dass es wirklich eine harte Markteintrittshürde ist. Mhm. Also, man hat es noch ein Hersteller gesagt, so schön, ist Revenue Stream Disrupting. Mhm. Du kannst wirklich das Produkt in der EU nicht mehr verkaufen, wenn du dich nicht dran hältst.
Wow.
Das ist hart.
Das ist hart. Jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, ist es ja auch eine Chance für europäische Unternehmen. Wenn der fernöstliche IoT-Gerätehersteller einfach nicht mehr liefern kann, genau, könnte diese Lücke ja auch ausgefüllt werden mit jemandem, der das in der EU produziert und sowieso schon quasi versucht, das Security by Design einzuführen.
Das ist genau, was du sagst, ja. Weil ganz oft heißt es, oh, jetzt kommt wieder EU-Bürokratie dazu und die EU schafft sich selbst ab und es wird alles, wir werden alle nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich glaube, das Wichtige ist halt, die EU ist ein großer Markt und das gilt aber für alle, die da verkaufen wollen. Also der IoT-Hersteller aus China muss das sich genauso daran halten wie der IoT-Hersteller aus irgendwo Buxtehude in Deutschland. Ja? Also es ist total egal. Alle, die in Europa produzieren, müssen das halt daran halten und dieses CE-Kennzeichen auf die Produkte bringen, das dann neuerdings auch für Security steht. Also kennt man vielleicht von so Sonnenbrillen oder Kinderspielzeug, da ist dieses CE-Kennzeichen drauf.
Ja, ja.
Und so eins haben halt dann ab 27 alle digitalen Produkte. Die haben dann auch so ein CE-Kennzeichen mit einer bestimmten Nummernfolge drunter, die dann sagt, und das Produkt erfüllt auch die Security-Forderungen der EU.
Was ja im Grunde auch sinnvoll ist, quasi Sicherheit in einen frühen Produktionsprozess einzubinden. Und nicht erst, ich habe auch irgendwann kürzlich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, ob das ein koreanisches Unternehmen war, wo der CEO verhaftet worden ist, weil im Grunde im Gerät selbst per Default vom Hersteller eine DOS, also eine Distributed oder eine Denial of Service Attacke möglich gewesen wäre und diese Geräte per Default quasi für DDoS-Angriffe hätten genutzt werden können oder benutzt worden sind.
Das ist das harte Beispiel für No Security by Default, also angreifbar, vulnerable by Design. Also das wäre noch die ganz harte Gegenwehr.
Ja. Ich müsste noch mal recherchieren und ich packe den Link zu dem Artikel natürlich in unsere Shownotes, weil das fand ich auch sehr spannend, weil ich dachte so, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen und warum glaubt man, dass das nicht rauskommt irgendwann? Wie steht natürlich auch.
Ja, die Motivation wäre interessant, ne? Also was
die Motivation,
dazu, exakt. Dazu motiviert hat, das zu machen.
Ja, ob er
kreative das Geschäftsmodelle oder was genau das war. Aber es stimmt natürlich, es ist natürlich erstmal total logisch zu sagen, es ist vielleicht klüger, die Produkte inhärent sicher zu machen, als zu versuchen, immer noch ganz viel drumherum zu flanschen, damit dann die unsicheren Produkte noch sicher werden. Das macht nie Spaß, das macht sie immer schlechter benutzbar und unbequemer und teurer und irgendwie, es will ja keiner ein Produkt haben, wo ich noch drei Nebenprodukte benutzen muss, damit sicher genug ist und drei Workarounds und so weiter und da kommt es am Ende immer drauf raus. Und vor allem gerade beim Thema kritische Infrastrukturen und OT, wo ich ja nun mal viel unterwegs bin, haben die Betreiber, die ja schon lange diese Regulierung haben für die kritischen Infrastrukturen, auch einfach echt ein Problem, weil die sind halt sehr abhängig von den Herstellern, die ihnen diese Automatisierungssysteme hinbringen. Es gibt da auch eine sehr komplexe Kette. Also es gibt Hersteller, die diese Komponenten wirklich herstellen, ein Leitsystem oder ein Sensor oder sowas. Da gibt es Integratoren, die ein komplexes Gesamtsystem zu einer automatisierten Anlage machen. Da gibt es die Betreiber, die dann wirklich diese Anlage betreiben. Also dann meine Chemiefirma oder mein Wasserwerksbetreiber oder sowas. Und je nachdem, wo welcher Engineering-Anteil liegt zwischen diesen drei Parteien, kann es eben auch sein, siehe das Beispiel, das wir gerade hatten mit, oh, mein SBS-Hersteller hat die Logik, aber der ist leider pleite, hat man dann eben auch bestimmte Komponenten, die da laufen bei einem Betrieb, mit dem man noch arbeiten muss. Man muss sicherstellen, man muss dafür garantieren, dass das alles sicher ist, weil man es ja selber reguliert. Ja, weil das halt so Kuckuckseier drin liegen, in die man gar nicht reingucken kann. Nämlich diese Produkte von Herstellern und Integratoren, wo man einfach diese Transparenz nicht hat. Deswegen ist es so wichtig, dass die eben auch ein Stück weit dazu beitragen müssen, dass die Komponenten sicher werden. Und das ist für viele Betreiber ein großes Aufatmen, weil immer die Probleme hatten zu sagen, wir haben die Information gar nicht. Im Prinzip bin ich hier für was verantwortlich, wofür es sauschwer ist, verantwortlich zu sein, weil ich den Einblick gar nicht habe.
Ja, ja, klar. Und wenn wir jetzt uns wegbewegen, sozusagen raus aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur und zum Schluss quasi will das gar nicht jetzt groß aufmachen, weil wir schon ziemlich am Ende unserer Folge sind, aber unter der NIS2-Regulierung zum Beispiel ist ja auch die Geschäftsführung haftverantwortlich für die Sicherheitsimplementierung oder für die Sicherheitsstrategie. Und wenn natürlich diejenigen eben, wie du gesagt hast, für Produkte die Verantwortung übernehmen, wo sie im Grunde gar nicht wissen, was steckt denn in dieser Blackbox, am Ende des Tages, dann ist es natürlich eine Schwierigkeit, das im Grunde auch risikomanagementmäßig irgendwie so einzupreisen oder einzuplanen in eine Gesamtsicherheitsstrategie und in ein Sicherheitskonzept, dass das am Ende des Tages auch wirklich funktioniert. Jetzt würde ich gerne von dir zum Abschluss nochmal so zusammenfassend wissen, was sind denn so deine drei wichtigsten Punkte, wenn du jetzt auf die OT-Sicherheit und den Cyber Resilience Act guckst? Glaubst du, dass es sich bis 2027 schon stark dahin entwickelt hat? Oder sehen wir da so einen Move wie bei der DSGVO zum Beispiel? Es hat sich bis zum Tag X quasi kaum einer damit beschäftigt und plötzlich rennen sie alle los und implementieren was? Oder wie ist da deine Einschätzung zum Abschluss unserer Folge?
Der CRA ist ja jetzt mittlerweile in Kraft. Und es ist schon so, also ich nehme sehr wahr, dass sich die Unternehmen sehr damit befassen und auch sagen, wie machen wir das jetzt, weil die Lebenszyklen sind lang und man muss früh genug damit anfangen. Das wissen die schon. Es wird immer auch noch ganz, 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 ganz viele geben, vor allem kleinere oder auch große mit großen Rechtsabteilungen, die entweder es noch gar nicht auf dem Schirm haben oder sehr elaboriert versuchen, drumherum zu kommen. Natürlich auch viele ungeklärte Fragen, ganz praktischer Natur. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass da im Gegensatz zu dieses GVO mehr passieren wird, weil es einfach eine Markteintrittshürde ist. Also DSGVO war ja mehr, okay, wenn du dich nicht dran hältst, dann könntest du von irgendjemandem abgemahnt werden und dann bekommst du eine Strafe. Das ist ganz lange nicht passiert und dementsprechend haben Leute gesagt, ach so, war doch nicht so schlimm.
Ja.
Hier ist es ja wirklich so, ich darf das Produkt dann nicht mehr verkaufen.
Ja, das ist eine ganz andere Motivation.
Das ist eine ganz, ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Und viele der Firmen, mindestens im OT-Bereich, kennen auch dieses Konstrukt des CE-Kennzeichens schon, weil sie zum Beispiel aus anderen Sicherheits-Safety-Gründen schon bestimmte Dinge einhalten müssen. Wenn zum Beispiel elektronische Geräte verkaufen, da gibt es ja auch schon, oder Maschinenverordnung, Maschinenrichtlinie, gibt es auch mal auch ein CE-Kennzeichen für mit eben anderen Arten von Anfang. Das kennen sie schon, von daher ist das nicht ganz neu, das ist auch eine Stärke des CRA. Insofern glaube ich schon, dass da viel passieren wird. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass ganz viel Praktisches erstmal noch hinzukommen muss, bis es so ist, dass wir damit alle halbwegs glücklich sind. Also es muss praktische Guidelines geben dafür, was eigentlich genau die Anforderungen sind, wie ich die umsetze. Es muss erstmal definiert werden, welche dieser Produkte für verschiedene Produkttypen, was genau dazu gehört und was nicht. Harmonisierte Standards sind in Arbeit. Das geht auch alles nicht so schnell. Diese ganz praktischen Fragen zu, was heißt denn in Verkehr bringen? Jetzt habe ich plötzlich eine Software und keine Maschine. Was heißt denn da in Verkehr für eine Software? Was sind Ersatzteile? Was sind wesentliche Änderungen? Ganz praktische Fragen, bei denen sich noch ganz viel einruckeln wird. Aber es ist so wichtig, einfach weil es das so komplettiert, wie du es gerade auch gesagt hast. Es geht nicht, ohne dass die Hersteller auch ein Stück dazu beitragen, kriegen wir unsere Infrastrukturen nicht sicher. Und deswegen ist wichtig, dass wir mit dem CRA, dass da jetzt der erste Schritt passiert ist und wir den ersten Schritt jetzt einfach mal gehen und der Rest muss halt on the road verbessert werden.
Ja, das finde ich ist ein guter Schlussappell, dass wir in vielerlei Hinsicht auch in puncto Sicherheit einfach mal einen Schritt nach vorne gehen, bevor wir zu lange darüber nachdenken, was und wie wir denn gehen können.
Ja, vor allem auch kein, wir nennen es immer Legal Yoga, ja. Also kein Legal Yoga betreiben, um zu versuchen, Dinge rauszudefinieren. Manchmal ist es viel schneller, als einfach zu tun. Und ja, das macht auch viel mehr Spaß, als zu versuchen, etwas zu vermeiden. Und am Ende landet man eh drin. Also den ersten Schritt machen und nicht zu viel drüber nachdenken.
Ja. Da gibt's ja so eine schöne Edgar-Card. Machen es wie wollen, nur krasser. Also genau. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute unsere Podcast-Folge zusammen gemacht haben.
Haben wir auch endlich gemacht und nicht nur gewollt und Termine verschoben. Genau. Sehr schön.
Das finde ich großartig. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Es ist wirklich super spannend. Ich könnte jetzt noch mindestens 5 weitere Fragen an dich stellen, aber das machen wir ja bei anderer Gelegenheit. Und ja, da draußen, wie immer, bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter oder lasst ein Like da oder abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ihr findet mich auf LinkedIn. Meldet euch, wenn ihr Fragen, Anregungen und Kommentare habt. Und an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, keep calm and get protected. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.